Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Die damals selbst erklärte Fortschrittskoalition ist am Ende. Ein Neuwahltermin ist ausgeguckt. Kommt jetzt also mit einem gesetzten Kanzler Merz die Rückschrittskoalition. Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Bernd Pickert. Ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und Teil des Moderationsteams vom Bundestalk. Und bei mir sind heute
Stefan Reinecke. Ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die SPD und das BSW.
Sabine Amorde. Ich bin zuständig für die Union und die Grünen.
Und Anna Lehmann, zuständig für SPD und Kanzleramt.
Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute sitzen wir zum ersten Mal, wir müssen das einmal sagen, weil unsere Hörer und Hörerinnen können das ja nicht sehen. Wir sitzen heute zum ersten Mal um einen neuen, runden, großen Holztisch herum. Wir sind alle völlig beglückt, weil so schön war es in diesem fensterlosen Podcast-Studio einfach noch nie.
Das stimmt.
Erste Frage an euch. Kleine Streitereien über den Termin der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers im Bundestag und also einen folgenden Wahltermin scheinen jetzt erstmal ausgeräumt zu sein. Der 23. Februar scheint gesetzt zu sein als neuer Wahltermin. Und es sieht alles danach aus, als ob an einem Kanzler Merz nichts vorbeikommt. Aber stimmt das überhaupt? Was meint ihr?
Naja, also wenn kein Wunder passiert, müsste die Union eigentlich die Wahl gewinnen. Weil ich glaube, dass Scholz hat zwar Qualitäten als Kanzler gehabt, aber ob er in der Lage ist, Merz zu schlagen und die potenzielle sozialdemokratische Wähler so zu mobilisieren, dass sie das aufholen, scheint mir sehr unwahrscheinlich zu sein.
Ich sehe das genauso. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Friedrich Merz der nächste Kanzler ist, ist sehr groß. Es gibt bestimmt Konstellationen, wo es auch anders kommen kann, aber unwahrscheinlich ist es.
Ja, wird sehr schwer für Scholz, aber am Ende entscheiden das ja die Wählerinnen und Wähler. Und wir lagen schon mal falsch in der Prognose, also maße ich mir keine weiteren Voraussagen an. Wer weiß, was noch passiert. Vielleicht macht Merz noch einen riesengroßen Fehler oder es tauchen irgendwelche Akten auf oder was weiß ich. Vielleicht verbuchst du das unter dem Begriff Wunder, Stefan.
Ja, man kann also vielleicht denken an 2005, wo es so ein bisschen so ähnlich aussah, so 2 Monate vor der Wahl, wo so vollkommen klar ist, dass Merkel haushoch gegen diese völlig desolate rot-grüne Regierung und Schröder gewinnen wird. Und dann ist es aber gekippt, weil die Stimmung gekippt ist. Und dann dafür gab es aber dann ein Symbol. Das war Kirchhoff, dieser designierte Finanzminister, glaube ich, von Merkel mit seiner Flat Tax. Und das war der Professor aus Heidelberg. Und da gab es dann so einen populistischen Move von Schröder, was sozusagen dieses Stimmungskippen nochmal so katalysiert hat. Also wenn sowas kann natürlich immer passieren. Im Moment fehlt mir nur wirklich die Fantasie, mir vorzustellen, dass Scholz, der auch ein anderer Typ ist als Schröder, dass sich so eine Gelegenheit bietet und Scholz so eine Gelegenheit wahrnehmen könnte.
Das ist aber ein gutes Stichwort. Also Kirchhoff hat ja damals vor allen Dingen auch die Unionswählerinnen massiv verunsichert, weil er zum Beispiel Besteuerung von Schichtzuschlägen, also das hätte Krankenschwestern getroffen oder genau. Schichtarbeiter, gefordert hat. Und ich glaube, es wird zunehmend auch nicht nur um Personen gehen, obwohl die ja jetzt erstmal im Fokus stehen, sondern auch um Inhalte. Und die Leute werden sich tatsächlich fragen, was wollen die denn? Wofür stehen die denn? Was sind denn die Konzepte? Und da weiß man ja bislang noch recht wenig von der Union und aber auch bei der SPD lässt sich so in groben Zügen erahnen.
Ich merke ja jetzt erstmal hier eine große Einigkeit am Tisch, dass Merz die Wahl gewinnt. Die Wahl gewinnt heißt ja erstmal nur, dass die CDU stärkste Fraktion würde. Und danach sieht es ja tatsächlich auch in allen Umfragen bis jetzt zumindest so aus. Und so viel Zeit ist ja dann auch nicht mehr. Wir reden ja jetzt nicht mehr über Neuwahlen im September oder über Wahlen im September, sondern über vorgezogene Neuwahlen im Februar. Einfach nur die stärkste Fraktion zu werden, macht ja noch keine Regierung aus. Jetzt waren die ganzen Debatten darüber, was wird es werden? Wird es eine GroKo werden? Kommt die FDP rein? Kommt sie nicht rein? Wenn ja, will noch jemand mit ihr regieren nach ihrem Verhalten jetzt in der letzten Regierung? Aber was wäre, Sabine, was wäre für dich so die wahrscheinlichste Regierungskoalition tatsächlich? Angenommen mal, Merz wird stärkste Fraktion. Wäre es die GroKo? Wäre es doch die Grünen, die wieder reinnehmen, trotz allem Söder und Scholz-Gerede bis jetzt mit den Grünen auf keinen Fall? Was glaubst du?
Also ich glaube, die wahrscheinlichste Variante ist, wenn es reicht, Union und SPD. GroKo muss man das vielleicht nicht mehr nennen, weil irgendwie so richtig groß ist die SPD zumindest im Augenblick ja nicht. Aber Merz will eigentlich eine Ausgangsposition oder was ihm am liebsten wäre, wäre die Ausgangsposition. Er liegt ganz klar vorne und hat die Variante, mit SPD oder mit Grünen zu regieren. So wie das in Hessen war bei Boris Rhein bei der letzten Landtagswahl, der das ja total erfolgreich gemacht hat. Also Rhein quasi die Grünen gegen die SPD auszuspielen und den Preis wirklich irgendwie so dermaßen zu hochzutreiben, dass die Sozis in Hessen ja wahnsinnig viel mitgemacht haben, was sie eigentlich mal vielleicht besser nicht mitgemacht hätten. Und das ist sozusagen die Ausgangsposition, auf die Merz eigentlich, also die Merz am liebsten wäre.
Ich habe Merz auch gestern so verstanden. Also heute ist Donnerstag. Gestern war ja im Bundestag dieses Duell da zwischen Scholz und Merz. Regierungserklärung von Scholz. Und da hat ja von Merz gab es gestern zwei Nachrichten. Das eine war, dass er in einem anderen Zusammenhang nicht im Bundestag gesagt hat, ja, bei der Schuldenbremse, da könnte man sich ja doch vielleicht was, irgendwas Technisches, aber irgendwie ist es nicht mehr in Stein gemeißelt, war die Botschaft. Und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft an die SPD, dass in so einer neuen Regierung mit der SPD man da was machen könnte. Und das Zweite war, dass er im Bundestag in seiner Antwort auf Scholz gesagt hat, also man muss jetzt wegkommen von dieser einseitigen Fixierung auf regenerative Energien, Elektromobilität und so. Also das ist im Grunde genommen dieser antiökologische, antiklimapolitische Impuls, den die Union im Moment hat und den Merz vertritt. Und das ist eine klare Absage an die Grünen gewesen. Natürlich hast du recht, Sabine, er ist natürlich klüger als Söder. Ja? Söder macht diesen populistischen Move, die Grünen sind die Bösen, mit denen machen wir nichts. Und Merz ist da strategisch denkender und sagt, natürlich ist es besser, zwei Optionen zu haben in so Verhandlungen, weil man die dann gegeneinander ausspielen kann. Das ist relativ schlicht eigentlich, dieser Gedanke. Und das ist aber auch in gewisser Weise ein Doppelspiel von Merz und Söder, was sie da, glaube ich, machen. Aber ich glaube, dass, wenn ich das richtig deute, ist das schon so eine, hat Merz gestern diese GroKo schon mal so ansignalisiert, wenn man das so sagen
ja,
darf.
Ja, hat auch diese, ich schließe nichts aus, hat er natürlich auch angetextet, indem er gesagt hat oder das Angebot gemacht hat an Grüne und SPD, dass man geeinte Vorhaben jetzt auch nochmal durch den Bundestag bringen könnte. Also Sachen, die, wo man sich
also inhaltlich einigt. Also Kindergeld meinst du? Kindergelderhöhung, oder?
Ja, ich denke da vor allem kalte Progression und so, darum wird es gehen. Das ist, um zu verhindern, dass die AfD zufällig eine Mehrheit bekommt. Also das ist ja das Modell, wo die CDU in Sachsen gesagt hat, wir machen zur Not auch mit der AfD, versprechen uns davon taktische Vorteile und diese Strategie ist gescheitert. Merz hat diese Gefahr erkannt und gebannt. Und das ist auch gestern mit einem Angebot an die Grünen und die SPD verbunden gewesen. Wobei Schuldenbremse, es geht ja an beide, auch die Grünen sind für eine Reform der Schuldenbremse. Also das ist kein spezielles Angebot an die SPD gewesen.
Ja, und mit der Schuldenbremse, also mit diesem leichten Move, vielleicht geht es ja doch, kann man eine Reform machen, nimmt Merz der SPD natürlich auch ein Wahlkampfthema. Ne? Also das irgendwie, ich meine, es wäre ja klar gewesen, dass die total darauf drängen im Wahlkampf auf eine Reform der Schuldenbremse und dass sie sagen, ohne das wird es nicht gehen, was natürlich auch stimmt, was Merz auch weiß. Das finde ich ein Punkt. Und das andere, was ich noch sagen wollte, Merz hat gestern auch auffällig, als er berichtet hat von dem Gespräch bei Steinmeier, ständig die beiden Fraktionschefinnen der Grünen erwähnt, was Mützenich interessanterweise vorher nicht getan hat, also der Fraktionschef der SPD. Von daher hat er hat schon auch Signale Richtung Grüne gesendet. Also ganz so eindeutig ist es nicht.
Nee, das ist richtig. Hier lässt sich das beides offen. Nun, ganz kleiner Widerspruch mit der Schuldenbremse. Ich glaube nicht, dass die Schuldenbremse ein Wahlkampfthema sein wird. Weil es gibt, das ist pari pari, es gibt ja die Hälfte der Leute, die sagen, Schuldenbremse muss unbedingt bleiben. Du kannst damit auch, das ist ja nur ein Instrument, die Schuldenbremse und diese. Und ich glaube nicht, dass du damit irgendwie im Wahlkampf wirklich Leute mobilisieren kannst.
Also, na, nicht mit dem abstrakten Instrument, aber mit der Konsequenz daraus. Wenn wir Brücken bauen wollen, wenn wir das und das besser machen wollen, dann brauchen wir Kohle und es geht einfach nicht ohne. Eher über den Hebel, würde ich sagen.
Na, er hat ja vor allen Dingen der FDP ein Wahlkampfthema gegeben, weil die FDP hat ja inhaltlich wenig zu bieten. Also,
Alleinstellungsmerkmal.
Ihr Alleinstellungsmerkmal. Mehr wir stehen für die Schuldenbremse, alle anderen wollen sie abschaffen. Reformieren lässt man gerne weg, weil dann kann man sich besser profilieren. Also alle anderen wollen sie abschaffen und wir sind diejenigen, die zum Grundgesetz stehen und die für fiskalpolitische Stabilität. Aber ich finde, man hat ja gestern schon auch gesehen im Bundestag, was beide unterscheidet. Es gab Annäherungsversuche, aber man hat auch gesehen, wo sind die Unterschiede. Und ich glaube, um diese Unterschiede...
Welche beiden meinst du jetzt?
Also Merz und Scholz. Also es war jetzt nicht nur, dass gesagt hat, okay, da gibt es Schnittmengen, sondern auch, was die Unterschiede wären. Und ich glaube, es wird im Wahlkampf viel stärker darum gehen, also die SPD will das ja zur Richtungsentscheidung machen. Und ich glaube, es wird tatsächlich auch so sein, dass die Bürgerinnen und Bürger sich entscheiden müssen. Also die SPD sagt ja, wir stehen dazu, darf kein Entweder-Oder geben. Also beides muss möglich sein, Investitionen in die Wirtschaft und gleichzeitig aber auch soziale Sicherheit. Also keine Kürzungen am Sozialstaat und keine Abstriche am Rentenniveau. Also das wird auch ein Rentenwahlkampf von Seiten der SPD. Und die CDU, die Union sagt, wir müssen eben priorisieren. Und zwar müssen wir Bürgergeld wollen sie abschaffen. Weil ich glaube, sie werden das nicht vollständig rückabwickeln. Sie haben es ja 22 mit beschlossen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da ganz außen vor wären. Wir müssen den Arbeitsmarkt in den Griff bekommen. Ja, das hat er so gesagt. Und Arbeitsmarkt in den Griff bekommen heißt eigentlich, dass man sagt, die Arbeitnehmerrechte zum Teil abbauen, also so ein Tariftreuegesetz oder so, also oder staatliche Regulierung abbauen, so ein Tariftreuegesetz, was der SPD da vorschwebt, das kommt dann auf jeden Fall nicht. Und mehr Druck eigentlich auf die abhängig Beschäftigten, vor allen Dingen die, die in einfachen Tätigkeiten sind.
Also ich glaube, das hat ja auch Scholz gestern schon so gewordet, eigentlich gesagt, also wir sind der Garant für den Sozialstaat. Ja. Und da ist natürlich auch eine schwache Stelle von Merz. Ne? Das ist diese BlackRock-Vergangenheit, das ist dieses, wir machen Politik für die Leistungsträger und das sind dann aber nur die obere Fünftel.
Respekt für Besserverdienende.
Respekt für Besserverdienende, genau. Also da ist so eine weiche Stelle bei Merz. Wahrscheinlich ist er, oder Sabine, müsstest du vielleicht sagen, du weißt es vielleicht besser, irgendwie so clever zu verstehen, dass das seine weiche Stelle ist, die er dann auch, dass er Strategien hat, um das zu schützen. Weil da gibt es natürlich einen Angriffspunkt. Ich glaube aber, dass die SPD gut beraten wäre, wenn sie nicht nur diese soziale Karte spielt, weil wir nicht einen Gerechtigkeitswahlkampf haben werden. Wir haben 2021, hat die SPD eigentlich mit einem Gerechtigkeitswahlkampf gewonnen. Das war diese Respektformel und das war Mindestlohn. Das war das Materielle und das hat gut funktioniert. Ich glaube, wir haben aber eine andere Stimmung als 21 jetzt, weil es jetzt eigentlich ein Sicherheitswahlkampf wird. Ja, also die Leute sind verunsichert, die sind veränderungsmüde und sie wollen irgendwie im Grunde genommen Sicherheit, sie wollen nach diesem Ampelchaos eine starke Regierung. Und das muss man, also wenn die SPD irgendeine Chance haben will, dann reicht es überhaupt nicht, sozusagen Merz da anzugreifen. Das müssen sie machen, werden sie auch machen, sondern sie müssen aber gleichzeitig sagen, wir stehen für Sicherheit. Ja, und das macht Scholz ja, sagt ja auch permanent, ne? Innere, äußere, soziale Sicherheit gehören zusammen und so. Das ist aber sehr formelhaft bei Scholz und ich glaube, sie werden nur irgendwie eine Chance haben in diesem Wahlkampf, wenn sie das plausibilisieren, also veranschaulichen, also wenn sie mit Beispielen den Leuten klar machen können, um was es eigentlich geht. Und das ist im Moment nicht in Sicht und Scholz ist, finde ich, auch nicht so der Kandidat, der das wirklich gut kann.
Ich glaube, dass die Union total stark auf den Wirtschaftswahlkampf setzen wird. Also, dass irgendwie, wir haben die Wirtschaftskrise, die Arbeitslosenzahlen gehen hoch, es gibt weiter die Inflation, also die Sachen sind immer noch teuer. Und das ist das, wo sie am stärksten drauf setzen werden. So, wir müssen die Industriearbeitsplätze retten und so weiter und so fort. Und da wird ihnen halt auch immer noch eine große Kompetenz zugeschrieben. Also wenn man sich diese Umfragen ansieht, auch wenn das gar nicht so konkret unterfüttert ist bisher, was sie machen wollen. Das ist ja, es gibt ja dieses Grundsatzprogramm, was die CDU vor, weiß ich auch nicht, ein paar Monaten beschlossen hat. Darauf sollte jetzt ja irgendwie ein Wahlprogramm gesetzt werden. Durch diese kurze Zeit sind ja eigentlich jetzt alle Parteien total unter Druck, was eigentlich aus diesen Wahlprogrammen wird. Aber die Sachen aus dem Grundsatzprogramm sind so allgemein, dass man die eigentlich nicht auf so ganz kurze, knackige Formel, die auf so ein Plakat passen, setzen kann. Und was die Union da fordert, ist ja klar, es ist so ein Kurs, den Anna schon beschrieben hat, irgendwie anders als die SPD. Aber es fehlt total an der Konkretisierung. Und das ist wirklich, im Augenblick ist mir das noch nicht so ganz klar, was da im Detail kommen wird.
Ich glaube ja, das wird so ein bisschen so ein Zurück zu Anfang der 2000er sein. Also Sie sprechen ja auch, glaube ich, von der Agenda 2030, die Sie wollen. Und das ist ja so eine Anlehnung an die Agenda 2010, als man quasi mit dem Rezept Steuersenkung, Liberalisierung, also Steuersenkung für Unternehmen, man hat Spitzensteuersatz gesenkt und so weiter und gesagt, okay, und den Arbeitsmarkt liberalisiert, also dass es möglich war, Arbeit wurde billiger, ja, das war natürlich für die Arbeitnehmer dann wiederum nicht so toll, wenn sie dann als Leiharbeiter weitergereicht wurden, aber mit diesen Rezepten im Prinzip sagen, wir kreieren Wirtschaftswachstum, dadurch sprudeln die Steuereinnahmen und dann haben wir auch wieder was zu verteilen. Und genau,
das ist ja der ganz grundsätzliche Kurs. Ja. Also und das ist ja auch irgendwie, man, die sagen jetzt ja ständig, also die Union, wir brauchen eine völlige Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik. Und aber es ist unklar, was das eigentlich genau heißt und
aber wie man das. So unklar ist es doch nicht. Also ich meine, Merz hat doch zum Beispiel schon vorgeschlagen, man will genauso wie Agenda 2010 war das Stichwort Arbeits- und Wirtschaftsministerium zusammenlegen. Das hat damals Schröder gemacht, Clement wurde der Superminister und damit begann die ganze Katastrophe damals. Also Arbeits- und Wirtschaftsministerium zusammenzulegen bedeutet, das Arbeitsministerium quasi komplett zu entmachten. Also das ist sozusagen der klassische Konterpart des Wirtschaftsministeriums, das ist das Arbeitsministerium.
Wenn man das ist auch tatsächlich so, dass die inzwischen sagen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Zitat von Merz oder von Linnemann war, Arbeitsmarktpolitik ist keine Sozialpolitik, sondern genau. Wirtschaftspolitik. Ganz und klar. Da steckt eigentlich alles drin.
Da steckt alles drin und das ist ein ganz klares Konzept. Also so nebulös, wie es im Moment schien, scheint mir das gar nicht zu sein. Sondern die wollen im Grunde genommen eine klassisch wirtschaftsliberale, wahrscheinlich auch noch Austeritätspolitik. Und das ist in dieser historischen Situation, wo man in den USA, in China massive Staatssubventionen für die Schlüsselindustrien hat, das absolut Falsche. Man muss eine eingreifende Wirtschaftspolitik machen, um in Deutschland und in Europa die Schlüsseltechnologien zu fördern. Sonst geht dieses deutsche Exportmodell, was sowieso im Moment sehr prekär ist, irgendwann unter. Und das scheint mir die Richtungsentscheidung zu sein. Und wenn wirklich das, was sich da also doch ziemlich deutlich wird bei der Union, wenn das die Politik der nächsten Bundesregierung wird, dann ist das wirtschaftspolitisch total kontraproduktiv und katastrophal.
Ja, das sehe ich auch so. Die Tragik der Situation ist ja, dass die Leute aber die gegenwärtige Wirtschaftskrise vor allen Dingen den 3 Jahren Ampel zuschreiben. Auch ein bisschen dadurch bedingt, dass Scholz ja selbst Ansagen gemacht hat, die so nicht eingetroffen sind. Er hat 5-6% grünes Wirtschaftswachstum vorausgesagt und hat immer gesagt, das ist alles nicht so dramatisch. Und selbst als es schon ziemlich dramatisch war und selbst die eigenen Experten gesagt haben, ihr müsst mal schauen, der eigene Wirtschaftsminister. Aber die Versäumnisse von 16 Jahren Merkel, die strahlen jetzt strukturell aus. Also, dass die Autoindustrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist, liegt ja auch daran, dass man irgendwie 2011 noch gesagt hat, wir machen eine Abwrackprämie und die Fahrzeugflotte wird durch neue Diesel- und Benziner ersetzt. Also, dass man eben nicht die Netze ausgebaut hat, dass man eben nicht auf Erneuerbare gesetzt hat, dass man keine Strategie für Elektromobilität hatte und so weiter. Also, man hat quasi alles liegen gelassen und hat sich auf dem Erfolg ausgeruht, den man vermeintlich hatte. Und
Merz will doch dahin zurück. Ich meine, das hat er auch gestern gesagt im Bundestag. Ja, man will weg von dieser einseitigen Fixierung auf regenerative Energien und Elektromobilität. Was bedeutet denn das? Ja. Das bedeutet, dass Altmaier wieder Wirtschaftsminister wird und gar nichts passiert oder was? Also in diese Richtung.
Ich würde mal eine Frage stellen wollen, wenn ihr mir erlaubt, mal zwischendurch eine Frage. Nee, tatsächlich nochmal zur SPD. Die SPD hatte ja in ihrer eigenen Klientel, und viele sagen ja auch, sie hat damals praktisch ihr Milieu verloren mit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder und dem Einzug dieses neoliberalen Gedankentums in eine SPD-Regierungspolitik. Viele sagen ja, und ihr habt das gerade eigentlich beschrieben, dass ein Merz eigentlich zurück will dahin, auch wenn das natürlich nicht Agenda 2010, aber ihr habt das genannt, Anna hat es genannt, Anklang 2030, 2010 und so. Abschaffung des Bürgergeldes geht ja in die gleiche Richtung. Es war ja eine Korrektur, die die SPD vorgenommen hatte, um von Hartz IV wegzukommen, weil das halt in ihrer eigenen Klientel und in dem wählerischen Bereich, den sie immer eigentlich zu vertreten, sich auf die Fahnen geschrieben hat als Sozialdemokratie, so schlecht angekommen war. Kann sie mit einem Merz, der wirklich so agiert, wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, wirklich eine Koalition eingehen, ohne nicht wieder erneut und noch schlimmer einzugehen?
Ach, die Sozialdemokratie ist eine flexible Partei, würde ich sagen. Die machen ganz bestimmt nicht mit, diese Zusammenlegung Arbeit- und Wirtschaftsministerium. Das ist, glaube ich, No-Go. Aber wie gesagt, wenn Merz sagt Schuldenbremse, da kann man noch was machen. Da finden sich Kompromisse. Auch beim Sozialstaat, das ist, glaube ich, in Stein gemeißelt. Also jetzt sozusagen einen massiven Sozialstaatsabbau kannst du mit der SPD nicht machen. Was du aber machen kannst, fürchte ich, ist ja nicht so ein ideologisch-kulturkämpferisches Zurückdrängen von Klimapolitik und diesem Umbau der Industriegesellschaft. Aber man lässt das so ein bisschen schleifen. Es ist nicht so, es gibt irgendwie wichtigere Sachen gerade. Also im Grunde
genommen, die Sozis ja auch.
Wie bei der letzten großen Koalition. Da finde ich, dass der neue Generalsekretär der SPD, Matthias Mirsch, der eine Kompetenz hat in Bezug auf Klimapolitik, da kommt er ja unter anderem her, dass der da eine ganz wichtige Rolle spielen kann, hoffe ich. Also als jemand, dem das wirklich ein Herzensanliegen ist. Ansonsten ist diese SPD eben, also was zur DNA gehört, ist der Sozialstaat und nicht die Klimapolitik.
Also was der SPD ja vor allen Dingen auch wichtig ist, ist die Rentenpolitik. Und da ist ja Merz auch schon quasi abgerückt. Also im Grundsatzprogramm der CDU steht ja, glaube ich, noch, dass man die Regelarbeitszeit an die Lebenserwartung koppeln will beim Thema Rente, was nichts anderes bedeutet, bei steigender Lebenserwartung, späterer Renteneintritt. Aber er hat ja auch oft jetzt deutlich gemacht, nee, wir wollen sozusagen nicht, wir wollen am Renteneintrittsalter erstmal nichts ändern oder nichts ändern. Was die SPD und die Union da eint, ist, dass ihre Wählerinnen nun mal vorwiegend älteren Semesters sind. Und dass man keinen Wahlkampf gegen seine treuesten Wählergruppen führt. Insofern, da können Sie sich einigen. Beim Thema Bürgergeld, denke ich auch, sind Einigungen möglich. Aber ich möchte ja hier noch gar keine Koalitionsverhandlungen führen. Kann ja auch alles noch anders kommen. Weil es ist ja immer so, die Frage war ja auch, ist Merz gesetzt? Ist die Union gesetzt? Also es gibt zurzeit keine Stimmung, die sagt, wir wollen was grundlegend anders. Die Leute wollen nicht mehr Ampel. Sie wollen dieses Durchwursteln nicht mehr, das ist klar. Scholz hat einen immensen Vertrauensverlust. Sie wollen eigentlich nicht mehr, sie wollen was anderes als Scholz. Und die Themen, für die die Union gerade steht, das wollen die Leute aber eigentlich auch nicht. Ich habe mir mal so Umfragen angeguckt, ja, beim Thema Mieten. Ja. Also die Union will ja eine Liberalisierung des Mietenmarktes. Ja. So nach dem Motto, also wenn ich dem Vermietern erlaube, die Miete in unendliche Höhen festzulegen, dann werden die auch kräftig investieren und dann werden auch neue Wohnungen gebaut und am Ende sinkt die Miete wieder für alle. Das ist natürlich Quatsch, wir wissen das, aber so ist deren Denke. Aber 51% der Menschen wollen eine stärkere Regulierung des Mietenmarktes. Das ist eine Forsa-Umfrage aus dem Mai. Oder soziale Sicherheit. Das war immerhin das wichtigste Wahlkampfthema bei den Landtagswahlen in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen. Stand ganz oben für die Leute. Soziale Sicherheit als Thema.
Ist ja auch super für die Sozis ausgegangen.
Ja, gut, in Brandenburg hat es geklappt. Ne? Also, und dann eine Umfrage des Umweltbundesamtes vom vergangenen Jahr hat ergeben, dass 91% der Menschen sich eine umwelt- und klimafreundliche Wirtschaft wünschen. Thema Vermögenssteuer, da ist ja die Union ja strikt dagegen, also Stichwort Umverteilung. 62% der Menschen finden, es bräuchte eine Besteuerung von so Millionen- und Milliardenvermögen. Selbst die Mehrheit der CDU-CSU-Wähler.
Das
sind ja eigentlich Themen, die sind quer zu dem, was wahrscheinlich die Leute wählen.
Aber die Frage ist, ob das so funktioniert. Weil du hast natürlich gleichzeitig irgendwie diese totale Verunsicherung, dieser gesellschaftliche Diskurs, der sich total nach rechts gewendet hat. Und du hast dieses Spiel mit Ressentiments, zum Beispiel beim Bürgergeld. Und damit glaube ich, das ist zwar total scheiße, wie Merz das macht. Ja, also sozusagen, da kommt der faule Arbeitslose wieder um die Ecke, den wir irgendwie seit Dekaden kennen. Aber das funktioniert ja. Und es trifft auf eine Unterstützung in der Bevölkerung. Also ich glaube, dass dieses Ding, was die Union ja total stark spielt, wer arbeiten kann, muss arbeiten. Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Das sind total starke Sachen und die, ich glaube, dass die funktionieren. Und da kann auch abstrakt jemand in der Umfrage sagen, ja, ich bin für soziale Gerechtigkeit, das spielt da überhaupt keine Rolle, so doof es ist.
Ich habe die schlimme Befürchtung, dass Sabine recht hat. Ich glaube, die Stimmung ist im Moment so. Es gab ja gestern auch die Veröffentlichung dieser Autoritarismus-Studie durch dieses Leipziger Institut, Oliver Decker. Und diese Ergebnisse sind schon ziemlich niederschmetternd, weil sich die Demokratie, also die Zustimmung zur Demokratie, doch also rasant gesunken ist. Ja.
Also nicht die abstrakte, sondern die
91%. Alle sind für Demokratie. Man fragt sich, was sind eigentlich die anderen 10% da für Monarchie? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall mit der Demokratie, wie sie in Deutschland im Moment ist, sind 42% nur noch zufrieden. Und das waren, also bei der 2022 waren es noch an die 60%. Und du hast insbesondere interessanterweise im Westen eine massiv ausgestiegene Ausländerfeindlichkeit. Und das sind so erfreulich, diese Umfragen sind, die Anna gerade zitiert hat, was Vermögenssteuer angeht und will man nicht doch eine Klimapolitik und so weiter, sind das, glaube ich, im Moment die harten Daten, an denen man sich orientieren, bedauerlicherweise orientieren muss. Du hast eine rechte Grundstimmung, so wie Sabine das gerade beschrieben hat. Und das ist das, das wird sozusagen, das sind die Grundkoordinaten, in denen dieser Wahlkampf stattfindet. Und das wird Merz auch spielen. Und ich sehe im Moment einfach nicht, mir fehlt die Fantasie, nicht weil die Leute unfähig sind, sondern mir fehlt einfach die Fantasie. Und wirklich, wie kann man dagegen eine linke Gegenerzählung entwickeln? Und das sehe ich im Moment leider nicht.
Ja, also ich bin ja, also nun bin ich ja auch Linke. Und als Linke bewahrt man sich ja immer einen Schuss Restutopie. Also man ist ja nicht angetreten, um zu sagen, scheiße, dass die Welt so ist, wie sie ist, sondern gesagt, wir müssen sie irgendwie verändern. Ne? Und ich glaube, dieses alles ist schon gelaufen, alles ist schlimm. Da können wir jetzt auch die Mikrofone abschalten. Also ich weiß, es ist sozusagen das eine,
dass alles gelaufen ist.
Ist eine realistische Analyse oder eine eher ja, eine Analyse, wo man sagt, die könnte wahrscheinlich zu 90% zutreffen. Das andere ist, gibt es noch Hoffnungsschimmer? Und ich glaube, da würde ich dir widersprechen, Stefan, wenn die SPD einen Wahlkampf fährt, der einseitig darauf hinausläuft, wir wollen Sicherheit und, das, und wollen, dass es so bleibt, wie es ist, dann wird sie scheitern. Weil die Leute wollen ja eben nicht, dass es so bleibt, wie es ist, sondern sie wollen eine Veränderung, weil sie merken, die Lage ist nicht gut. Also wir müssen was verändern. Die Leute spüren, es muss sich was verändern. Und der Union trauen sie im Moment am ehesten zu, was zu verändern. So wie in den USA ja auch eine konservative Revolution stattgefunden hat. Die Leute wollten Veränderungen, den Demokraten haben sie es nicht zugetraut. Also haben sie eigentlich die schlechtere Alternative gewählt, aber Hauptsache Veränderung. Ne? Und eigentlich müsste es eine positive Veränderungsbotschaft geben. Ich fand zum Beispiel ganz cool, was die Linkspartei jetzt gemacht hat. Die haben eine App entwickelt, wo die Leute sich runterladen können und wo sie nachgucken können, ist meine Miete zu hoch? Und davon abgeleitet könnten sie dann auch auf Basis der Mietpreisbremse dagegen klagen. Also sie gibt ihnen sozusagen ein Tool in die Hand, um zu sagen, wir haben was für euch entwickelt, das könnt ihr nutzen. Und eigentlich müsste die SPD sowas auch spielen. Also sie müsste mehr Veränderungsbereitschaft signalisieren. Aber das traue ich ihnen leider im Moment auch nicht zu.
Mir ist das wahnsinnig sympathisch, was du sagst, Anna. Aber ich glaube das einfach überhaupt nicht. Weil ich glaube, die Ampel ist unter anderem daran gescheitert, weil sie mit einem Fortschrittsprogramm angetreten ist und gestoßen ist auf eine veränderungsmüde Gesellschaft. Das ist, es gibt also was im Moment leuchtet an Utopie, ja, das ist diese regressive Utopie, die die AfD in einer militanten, aggressiven, demokratiefeindlichen Variante vertritt. Also diese aggressive Nostalgie, die Merz aber im Grunde genommen auch mit vertritt. Wir gehen zurück zu früher, wo es doch besser war, bevor diese blöde Ampel mit ihrer blöden Klimapolitik und diesem ganzen Veränderungskack.
Ja, und wir gehen aber auch zurück vor Merkel. Weil eigentlich für große Teile, sowohl innerhalb der CDU, der CDU-Wählerschaft, erst recht der AfD-Wählerschaft, hat das Ganze ja nicht mit der Ampel angefangen, sondern mit Merkel angefangen.
Ja, aber das Grundsatzprogramm hat ja schon, das CDU-Grundsatzprogramm hat ja die Merkel-Ära quasi schon abgeräumt.
Genau. Und hier muss man aber zwei Sachen unterscheiden, glaube ich. Für den Wahlkampf stimmt das, was du gerade gesagt hast, Bernd. Was danach kommt, ist, glaube ich, wieder dieser bundesdeutsche Konsens. Mhm. Also wenn die mit der SPD regieren, dann wird Herr Lindemann auch irgendwie anders sprechen als jetzt. Ja, also das ist ja das bundesdeutsche Modell, irgendwie man trifft sich in der Mitte. Und das funktioniert zum Glück in Deutschland noch und in den USA funktioniert es nicht mehr. Das ist der Unterschied, glaube ich.
Ja, und das ist aber das, was ich vorhin am Anfang meinte, als ich gesagt habe, man weiß noch nicht genau, was die Details eigentlich sind, die die Union will. Es stimmt natürlich alles, was ihr gesagt habt mit diesem großen Kurs und so, das ist alles klar, aber worüber dann konkret verhandelt werden wird, das ist meiner Ansicht noch offen und das wird dann aber entscheidend sein.
Aus der US-Beobachtung auch, weil du hast ja vorhin so gesagt, in vielen Themen, Inhalten gibt es Mehrheiten eigentlich für sozialdemokratische oder sagen wir mal im weiteren Sinne progressive Inhalte. Das war interessant, auch bei dieser Wahl, die wirklich Donald Trump rotund gewonnen hat in den USA, waren es in den Sachfragen ganz ähnlich. Also viele demokratische Positionen, sowohl was Gesundheitsversorgung angeht, das Kappen der Höchstpreise für Insulin beispielsweise auf $35, das hat die Biden-Regierung durchgesetzt, aber sogar Trump hat es dann für sich beansprucht, fälschlicherweise, gelogen, wie immer. Aber das zeigt, und das kannst du in verschiedenen Bereichen durchdeklinieren, dass diese Inhalte eigentlich, gerade in sozialpolitischen Bereichen, große Mehrheiten finden. Trotzdem wird jemand gewählt. Das wäre für mich jetzt nochmal eine Frage an euch auch. Was glaubt ihr? Ich meine, die AfD hat ja auch sehr, sehr viel, abgesehen von der Migrationsfeindlichkeit und des Rassismus, ja auch sehr viel Kulturkampfthemen einfach wirklich zu zentralen Themen gemacht. Also, warum redet ihr immer über Transgender-Toiletten und nicht über Niemand redet so viel über Transgender-Toiletten wie die AfD, aber es funktioniert ja irgendwie, es verfängt ja irgendwie. Was glaubt ihr, wie dieser Wahlkampf, der kurze Wahlkampf, der uns jetzt bevorsteht, von solchen Kulturkampfthemen auch geprägt sein kann oder wird?
Ich glaube nicht so stark. Also wäre meine Vermutung. Die Union weiß, dass es im Zweifelsfall nicht bei ihr einzahlt. Also dass das eher zur AfD geht, also oder sich positiv für die AfD aussieht. Und sonst hat überhaupt niemand Interesse daran.
Es gab mal in CDU intern die Kritik an Friedrich Merz. Niemand redet so viel übers Gendern wie Friedrich Merz. Ich habe ihn in letzter Zeit nicht mehr so häufig übers Gendern reden.
Stimmt aber auch nicht. Es sind andere in der CDU. Das muss man bei Merz wirklich sagen, dass der hat dieses Thema nicht so gespielt.
Aber Markus Söder hat es mal gespielt. Weniger Wokeness.
Ja, Markus Söder sagt das in jeder Rede.
Mehr Fleiß und Pünktlichkeit.
Ich glaube aber auch, dass das war ja fokussiert auf die Grünen. Das waren ja auch die Hassfiguren der AfD oder von dieser Anti-Wokeness. Das waren ja nicht Scholz oder Klingbeil, sondern das waren ja Habeck, Baerbock und die Grünen. Und wenn die jetzt nicht mehr so den Ton vorgeben, wenn die wahrscheinlich oder möglicherweise nicht in der nächsten Bundesregierung sind, dann ist da so ein bisschen die Luft raus. Das ist mein Gefühl. Also das ist irgendwie sowohl Wokeness als auch Anti-Wokeness sind irgendwie auf dem absteigenden Ast und das halte ich jetzt eigentlich nicht eher für vorteilhaft für den Wahlkampf, denn als nachteilhaft.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass es auch eine Rolle spielt, wie sich die Umfragen weiterentwickeln werden. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt ja überhaupt noch nicht über die Grünen geredet, hat auch einen Grund, weil am Wochenende Grüner Parteitag ist und wir nächste Woche wahrscheinlich einen Podcast nur zu den Grünen machen wollen. Aber
kein Wort über zu den Grünen heute.
Aber wenn, nehmen wir mal an, diese Nummer von Habeck zündet. Ja, was ich irgendwie, ich bin skeptisch.
Was meinst du, die Kanzlerkandidatur?
Naja, ja, das also jetzt nicht irgendwie, dass er irgendwie wirklich an Merz rankommt, aber dass die SPD noch mehr schwächelt und die Grünen ein bisschen nach vorne gehen. Und sobald die Grünen zu einem ernsthaften Player werden, könnte sich das wieder wenden, weil dann natürlich irgendwie das alles wieder aufgerufen wird und die Verbotspartei und im Augenblick ist ganz klar, die Union geht gegen die SPD, weil die SPD doch als der größte Konkurrent angesehen wird.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die unmittelbar jetzt nächsten Wochen. Ihr habt das vorhin ganz kurz angesprochen, diese Möglichkeit auch in dieser Zwischenphase jetzt noch womöglich noch zu Vereinbarungen zu kommen. Das war gestern auch in der Bundestagsdebatte nach der Regierungserklärung von Scholz ja ein Thema. Angebote von Merz, wie müsste es dann sein? Was glaubt ihr, wie weit die Frage, worauf man sich einigen kann, tatsächlich auch den Wahlkampf und schon einen richtigen Vorausblick gibt auf mögliche Koalitionsverhandlungen? Und wie weit die Überlegung, ob man diese Signale so oder so aussenden will, auch die Frage bestimmt, worauf man sich da einigen kann. Und was steht denn eigentlich an überhaupt jetzt genau? Ihr habt vorhin ein paar Sachen erwähnt, aber was glaubt ihr, ist das Prioritäre, was wirklich?
Also ich glaube, was auf jeden Fall noch kommt, worauf Sie sich eigentlich auch verständigt haben, ist die Stärkung des Bundesverfassungsgerichts. Das war ja vorher schon parteiübergreifend ausgehandelt und das werden Sie machen. Das hat die Union im Grunde auch zugesagt.
Muss ich noch mal kurz erklären, worum es
geht? Also es geht darum, irgendwie quasi die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts bei der Gefahr, dass es eine Sperrminorität von AfD zum Beispiel im Bundestag geht, zu erhöhen. Also dass da irgendwie kein Zugriff möglich ist.
Benennung von Richtern, Abwahl von Richtern, Schaffung einer dritten Kammer oder so, dass das nicht mit einfacher Mehrheit einfach geändert werden kann.
Weil ja es in anderen Ländern zu beobachten war, dass der Angriff der Rechten auf jeden Fall über vergleichbare Verfassungsgerichte geht. Das ist ein Punkt, der klar ist. Was die Union auch schon gesagt hat, ist, es gibt jetzt so ein paar Bundeswehrmandate, die auslaufen, die unbedingt noch verlängert werden müssen, dass sie auch da mitgehen. Viele andere Sachen sind offen, würde ich sagen, ob sie das machen oder nicht. Die Ansage ist bislang erstens erst, wenn Scholz wirklich die Vertrauensfrage gestellt hat, was ja noch ein bisschen dauert und dann gibt es ja gar nicht mehr so viele Sitzungswochen. Und ja, es gibt ja auch noch welche im nächsten Jahr.
Ach so, vielleicht im Januar.
Jetzt gibt es noch drei.
Ja, genau.
Ja. Ich glaube, das ist jetzt so ein parteitaktisches Gezerre im Grunde genommen, was aber für den Wahlkampf auch nicht so wahnsinnig ausschlaggebend sein wird. Also die Frage ist, ob jetzt diese Kindergelderhöhung um 5 €, ob jetzt die Union da sagt, ja, das machen wir dann, wenn wir die neue Regierung stellen oder bei der kalten Progression. Hat ja gestern hier Dobrindt schon angekündigt.
Können Sie noch mal erklären, was kalte Progression ist?
Kalte Progression bedeutet, es gibt ja über Inflation und Gehaltssteigerung so eine Art automatische Steuererhöhung. Du rutschst also, wenn du mehr Geld bekommst, in eine höhere Steuerklasse. Und das ist eine automatische Steuererhöhung, die eigentlich nicht besonders auch von ihrer Wirkung nicht sehr sozial ist.
Und am Ende hast du eventuell weniger Kohle.
Genau, deine Gehaltssteigerung kassiert der Staat, kann man
genau
so sagen.
Genau, und da gibt es eigentlich einen Konsens drüber, dass man das abschaffen soll, weil es auch wirklich nicht einsichtig und gerecht ist. Und das Gesetz ist fertig. Und warum jetzt die Ampel das nicht verabschiedet hatte,
ja, das ist ein anderes Kapitel. Parteitaktischen Kalkül von so beziehungsweise vorher krachen gegangen.
Das müssen wir jetzt aber nicht erklären. Ich glaube, dass der Punkt ist, im Grunde wollen alle dieses Gesetz gegen die kalte Progression. Und für die SPD wäre es gut, wenn sie sagen könnte, ja, guck doch mal, das gilt dann ab 1. Januar. Das haben wir noch geschafft. Und die Union möchte lieber sagen, das machen wir dann rückwirkend, wenn wir unsere famose neue Regierung haben. Das sind solche eher kleinteilig. Ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich wahnsinnig interessiert, weil auch dieser taktische Hintergrund doch so klar zu erkennen ist. Also ich glaube, der Wahlkampf wird sich gar nicht auf diese Fragen fokussieren, sondern auf die Frage, was kommt jetzt, was sind die Konzepte, wie neoliberal ist Merz oder wie unfähig ist Scholz. Also das werden sie die Fragen sein.
Aber für Scholz hat das natürlich schon eine gewisse Relevanz, würde ich sagen. Weil er von diesem Image des gescheiterten Kanzlers dann so ein bisschen wegkommen kann. Also wenn er jetzt noch Sachen positiv rüberbringt. Und für die Union könnte es ein kleines Problem, ich glaube auch nicht, dass es so entscheidend ist, sein, wenn sie Sachen nicht durchgehen lässt, für die sie eigentlich ist. Was aber für die Union von der anderen Seite sozusagen auch eine Gefahr ist, was die AfD gestern auch schon total massiv gespielt hat, also Alice Weidel bei ihrer Rede im Bundestag bei dieser großen Debatte, ist, dass sie der Union vorwirft, was natürlich auch stimmt, dass sie doch jetzt eine Mehrheit hätten im Bundestag, um Sachen durchzubringen, die eigentlich original CDU-Forderungen oder Unionsforderungen sind. Zurückweisung an der Grenze zum Beispiel. Dafür hättest du jetzt im Bundestag mit AfD, mit BSW, wahrscheinlich auch mit der FDP und natürlich mit der Union eine Mehrheit. Merz schließt es ganz klar aus, weil er gesagt hat, er geht mit nichts in den Bundestag, wo eben die Gefahr ist, dass er Zustimmung von der falschen Seite, sprich unter anderem der AfD, kommt, was natürlich auch echt ein kluger Move ist, sonst hätte er nämlich diese Brandmauer-Debatte an der.
Ja, ich wollte noch mal kurz zurück zu den Vorhaben, die im Bundestag jetzt noch umgesetzt werden könnten. Also die Taktik der SPD war ja, die Union damit unter Druck zu setzen, wenn es zum Beispiel darum geht, wie sichert man die Finanzierung des Deutschlandtickets? Auch das müsste ja noch entschieden werden, also Übertragung von nicht genutzten Mitteln aus 23 nach 24 und dass das Ding einfach weiterläuft. Bund und Länder haben sich ja die Kosten geteilt. Sie können immer, sodass sie immer sagen kann, also wenn die Union da nicht zustimmt, unserem total vernünftigen Vorschlag, dann sind 13 Millionen Menschen betroffen und verlieren ihr Deutschlandticket. Also auf die Weise wird das natürlich trotzdem im Wahlkampf jetzt eine Rolle spielen, dass man versucht, den anderen damit unter Druck zu setzen, dass er vernünftigen Forderungen nicht zustimmt. Kalte Progression sehe ich anders als Stefan nicht als ein Gewinnerthema für die SPD an, weil sie teuer ist, also kostet erstmal Geld, in dem Staat entgehen Einnahmen. Sie hat ja eigentlich einen ganz vernünftigen Vorschlag gemacht, dass sie gesagt hat, man verschiebt das sozusagen nach rechts, also man erhöht oder man verschiebt die Grenze, ab wann ist man Topverdiener, erhöht man, also nicht ab 67.000 sind, sondern irgendwie ab 100 noch was 1.000, schlag mich tot. Nimmt dafür ein bisschen was weg bei den wirklichen Topverdienern. Also sagt, okay, da kann man den Steuersatz ein bisschen erhöhen und dann finanziert sich das nämlich selbst. Also der Staat muss nicht draufzahlen, beziehungsweise ihm entgehen dadurch Einnahmen, sondern das ist sozusagen ein selbsttragendes Konzept. Fände ich schlauer, aber sie werden wahrscheinlich unter der Attitüde, wollen den Leuten noch was gönnen, das so machen. Kindergeld, genau, da geht es um 5 Euro, ist nicht spielentscheidend. Viel wichtiger finde ich, dass man den Kinderzuschlag, auch das ist ein Gesetz, was eigentlich fertig ist, für diejenigen, die wirklich jeden Cent umdrehen müssen, dass man das noch verabschiedet.
Aber glaube
ich nicht.
Das
glaube ich, macht die Union
nicht. Das macht die Union auf keinen Fall.
Macht die Union nicht. Genau, Rentenpaket wird sie auch nicht machen. Und dann noch ein Thema Außenpolitik bzw. Sicherheit und Verteidigung. Was passiert, wenn Russland den Druck auf die Ukraine noch mal erhöht? Was passiert, wenn die USA sagen, ja, jetzt fahren wir die Hilfe mal so sukzessive zurück, vor allen Dingen also die militärische bzw. die finanzielle Hilfe für die Ukraine, dann kann Europa eigentlich nicht sagen, na gut, das ist jetzt leider so, sondern dann müssen die, und davor hat Annalena Baerbock eigentlich gestern gewarnt, dann muss was passieren, dann muss man irgendwie in der Lage sein zu reagieren und dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass Union, SPD, meinetwegen auch die FDP und die Grünen natürlich sich nochmal dazu durchringen, ein neues Sondervermögen zu schaffen und zu sagen, jetzt müssen wir akut Hilfe leisten.
Aber da ist die Frage tatsächlich, wie schnell das akut wird, ne? Oder ob das nicht bis noch nach der Wahl.
Keine Ahnung. Also,
naja, es kann natürlich relativ schnell tatsächlich akut werden, weil die Signale aus dem Trump-Lager sind ja doch relativ eindeutig gewesen. Die Frage ist, nur stärker zurückfahren oder wie wir Kramer Frani zum Beispiel, der jetzt zusammen mit Elon Musk das neue Ministerium für Regierungseffizienz leiten soll, wie auch immer das genau sich ausgestaltet, der im ganzen Wahlkampf gesagt hat, no penny, no more penny for Ukraine, also keinen einzigen Cent mehr für die Ukraine-Hilfe. Mal gucken, was sich da tatsächlich durchsetzt, aber die Drohung schwebt natürlich auch über Europa und das Gefühl, wir müssen dann da reinspringen, wenn wir auch noch irgendetwas von dem ernst meinen, was wir über die Sicherheitsagentur in Europa gesagt haben in den letzten Jahren, die ist natürlich da und populär wird das Thema nicht sein. Das war ja, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber schon an jenem legendären Mittwochabend des offiziellen Zusammenbruchs der Koalition dann so, dass man, wenn man sagt, wir zerbrechen darüber, ob man für weitere Milliardenhilfen an die Ukraine die Schuldenbremse aufheben soll oder nicht. Ob das so ein wahnsinnig kluger Move war, da bin ich auch die ganze Zeit ein bisschen unsicher gewesen. Ich wollte euch aber noch, weil ihr auch die AfD angesprochen habt, du hast ja eben gesagt, nochmal in der Frage der Brandmauer-Diskussion auch, wir haben auf den letzten Ampel-Podcast hin Hörerpost bekommen von Nils Reiter, der uns eine Überlegung mitgegeben hat und neugierig ist, was wir dazu meinen. Wäre es nicht denkbar, wenn man die Freude der AfD an parlamentarischen Spielchen kennt, siehe Thüringen seinerzeit, wäre es nicht denkbar, dass, wenn Kanzler Scholz dann die Vertrauensabstimmung stellt, die Vertrauensfrage stellt und logischerweise die SPD und die Grünen vermutlich ihm das Vertrauen aussprechen werden, die FDP aber nicht, dass dann die AfD vielleicht klammheimlich ihm das Vertrauen ausspricht und damit den ganzen Plan komplett über den Haufen wirft oder dann in einer weiteren Abstimmung SPD dazu zwingt, gegen den eigenen Kanzler zu stimmen und richtig schön Verwirrung zu stiften? Haltet ihr das für eine denkbare Möglichkeit?
Ich habe die Frage zumindest auf der Fraktionsebene schon häufiger gehört. Also es ist jetzt keine ganz aus der Luft gegriffene Frage. Und die Vermutung ist, dass während der Abstimmung, wenn dann tatsächlich Scholz wird die Vertrauensfrage ja am 11. Dezember, glaube ich, schriftlich einreichen, am 16. wird dann abgestimmt. Also wurde schon so spekuliert, dass dann wahrscheinlich viele SPD-Abgeordnete, weiß ich nicht, entschuldigt fehlen oder irgendwie in ihren Wahlkreisen zu tun haben oder auf Toilette gehen müssen, um sozusagen zu verhindern, dass der die zufällig und zwar mit Hilfe der AfD gewinnt. Also es ist eine Befürchtung, die nicht ganz so weit hergeholt ist.
Gleichzeitig ist es ja so, dass wenn klar werden würde, dass die AfD Rot-Grün im Amt hält, dass das auch kein gutes Zeichen für die AfD ist, muss man sagen. Also die sagen ja, das ist sozusagen die schlimmste Kombi, die es geben kann, irgendwie vom Teufel und so weiter. Und sie können das ja nicht klammheimlich tun. Und es wird dann auch nicht sofort eine nächste Abstimmung geben, sondern wenn der die Vertrauensfrage gewinnt, dann hat er sie gewonnen. Und es gibt ja verfassungsmäßig dann auch klare Kriterien, dass man kann das jetzt auch nicht ständig machen. Also das ist so. Also das, ich finde die Frage auch nicht völlig unberechtigt, weil man ja weiß, wozu die AfD fähig ist. Aber so ganz überzeugt mich das nicht. Aber ich glaube, dass es schon gut wäre, wenn sich da alle Beteiligten ein paar Gedanken drüber machen.
Die Überlegung, die auch im Raum steht, ist, dass man diese Vertrauensfrage eben mit einer inhaltlichen Frage verbindet und dann eine namentliche Abstimmung beantragt. Mhm. Dann kann man nämlich gucken, wer hat für Scholz gestimmt und wer nicht.
Okay. Nils Reiter, herzlichen Gruß geht raus. Vielen Dank für die doch interessante Überlegung. Wir biegen so langsam in die Schlussrunde ein. Stefan, du hattest in dem, was du vorher mir geschrieben hast und was du auch jetzt hier so ein bisschen gesagt hast, gesagt, die Grundstimmung im Land hat sich halt massiv nach rechts verschoben in den letzten Jahren. Und man wird auch in einem Wahlkampf, egal von allen Parteien, die ihn führen, nicht daran vorbeikommen, dem irgendwie Rechnung zu tragen. Reicht denn Rechnung tragen und geht es der Versuch, diese Meinung auch wieder zu verschieben, ganz woanders hin, wirklich so von vornherein zum Scheitern verurteilt? Glaubst du das?
Ja, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal versucht zu skizzieren. Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie man dieses Positive, was Anna vorhin gesagt hat. Ja, im Prinzip bin ich auch der Ansicht, dass sozusagen linke Politik ein positives Ziel formulieren muss und nicht sozusagen nur auf Beständigkeit, Sicherheit setzen darf. Im Prinzip stimmt es auch, nur im Moment scheint es mir irgendwie nicht zu stimmen, weil ich nicht sehe, dass... Ja, natürlich musst du die eigenen Leute irgendwie mit... Wenn du die hinter dich bringen willst, dann brauchst du dieses positive Ziel. Das musst du auch formulieren. Aber ich glaube, das wird nicht dominant sein in diesem Wahlkampf, sondern dominant sein wird die Frage, wer symbolisiert Sicherheit und Stärke. Ich glaube, das wird entscheidend sein bei dieser Wahl. Und da fürchte ich, ist Merz vorne.
Ich glaube aber, dass es jetzt zum Beispiel für die Grünen klar und wichtig sein wird, dass die das Klimathema nach vorne stellen, weil das ist nämlich, ist jetzt ja doch wieder ihr Alleinstellungsmerkmal. Und es gibt ja auch wirklich viele Leute, die besorgt sind, dass das vollständig unter die Räder kommt, obwohl es diese zugespitzte, dramatische Situation gibt. Von daher könnte es sein, dass über die Grünen und auch diese, also man hört zumindest aus der Grünen Partei, es gab ja diese wahnsinnig innerhalb von kurzer Zeit über 5000 Parteieintritte. Das hat es irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt jemals schon mal, also seitdem die Ampel gecrashed ist, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat, schon so eine angeblich Begeisterung an der Basis. Also auch über die Erleichterung, dieser Ampelmist ist vorbei. Und jetzt können wir wieder für das kämpfen, wofür wir eigentlich stehen. Also es könnte schon sein, dass irgendwie zumindest bei denen, die der Versuch besteht, das zu tun. Ich bin mal gespannt, was Habeck dazu auf dem Parteitag jetzt sagt am Wochenende.
Und es gibt übrigens auch bei den Linken eine Aufbruchstimmung. Also trotz, die haben sich ja völlig zerlegt und dann gab es auch noch, dann crashte das auch noch in Berlin. Aber so, was man so hört, ist, dass an der Basis tatsächlich jetzt mal irgendwie so das Tal der Tränen ist erreicht und jetzt muss man doch mal was machen. Also ich spüre schon, dass es so diesen Willen gibt, dieser Rechtsverschiebung jetzt wirklich mal was entgegenzusetzen und dieser ganzen antiökologischen, liberalen Erzählung zu sagen, okay, trotz alledem. Aber die Frage ist, ob das bis zum Wahlkampf trägt. Trotz aller Utopie und trotz allem positiven Denken habe ich da auch gewisse Zweifel. Ich vertraue aber dann tatsächlich auch darauf, dass sich Stimmungen möglicherweise auch ja, drehen können.
Ja, ich meine, du hast gerade 5000 Neueintritte bei den Grünen gesagt. Die Linken haben nach der Abspaltung von Sarah Wagenknecht 12.000 Neueintritte vermeldet. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht nachprüfen. Aber zumindest war das die Angabe der Partei. In den Umfrageergebnissen hat sich das nicht so richtig wieder gespiegelt, sind immer noch nicht über der 5%-Grenze, also mal gucken. Ne?
Aber bei den Grünen zum Beispiel hatte man ja jetzt zuletzt Sorge, dass ihnen auch die Stammwähler von der Fahne gehen. Und das, glaube ich, ändert sich jetzt ein bisschen durch das Aufkündigung der Ampel. Also das Habeck wird jetzt nicht mehr so sehr, er ist zwar jetzt immer noch Wirtschaftsminister, aber nicht mehr als Minister der Ampelregierung irgendwie gesehen, sondern er kann vielmehr, das merkte man ja auch an diesem komischen Küchentisch-Video, vielmehr wieder seine alte Rolle spielen. Und gut, da muss man gucken, wie erfolgreich das ist.
Ja, was man ja, also wenn man so einen positiven Ausblick wagen will, dann kann man ja sagen, also es wird, selbst wenn Merz und die Union das jetzt gewinnen sollten, die Möglichkeit besteht ja, dann wird es kein Erdrutschschied sein wie in den USA. Also dass er dann durchregieren kann, womöglich auch mit der FDP als Partner, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also
nee, die Leute wünschen
sich dann schon ein soziales Korrektiv.
Genau, das ist das bundesdeutsche Modell. Also man wählt immer die Mitte irgendwie.
Ja. Letzte Runde, was mich wirklich nur interessieren würde, ist, wir haben jetzt ganz viel darüber, also auch in dieser Debatte darüber, wann der ideale Termin nun wäre für die Vertrauensfrage, die Scholz ja ursprünglich 15. Januar stellen wollte, um dann Neuwahlen im März zu haben irgendwann, also März mit Ä. Und jetzt ist es alles ein bisschen früher geworden, aber trotzdem gibt es ja die Debatte darüber, ob das nicht für einige Parteien auch ein Riesenproblem ist, ein rein logistisches Problem für das BSW, was manche Landesverbände gar nicht gegründet hat, bislang, insbesondere im Westen. Für heute haben wir in der Taz darüber geschrieben, dass auch für die AfD ein Problem ist, weil sie Schwierigkeiten hat, rechtzeitig Landesparteitage zu organisieren, zur Listenaufstellung. Was glaubt ihr, für welche Parteien ist das super gut, dass es jetzt fix geht und für welche Parteien ist es richtig ein Problem? Was meint ihr?
Also ein richtiges Problem ist es auf jeden Fall auch für die ganzen kleinen Parteien. Mhm. Also die ja immer mit diesen Unterschriftenlisten nachweisen müssen, dass sie irgendwie nur eine Gruppe von drei Spinnern sind, sondern dass sie eine gewisse Relevanz haben. Und die klagen ja eigentlich alle unisono, dass das ein echtes Problem ist. Und das ist demokratisch natürlich schwierig.
Ich glaube, BSW ist ja eine Top-Down-Organisation. Die haben zwar in der Tat diese vier Landesverbände im Westen, die noch fehlen. Ich glaube, Bayern, Schleswig-Holstein, Hamburg und noch ein Bundesland. Aber die sind ja so von oben orchestriert, das kriegen sie schon hin mit ihren paar Mitgliedern. Ich glaube, die AfD hat ein größeres Problem. Möglicherweise in NRW kann es ein bisschen problematisch werden, weil die eine gewisse Neigung haben, sich gegenseitig zu bekämpfen bei so Fragen, wer kommt auf die Liste. Ansonsten trifft es vor allem die kleinen Parteien. Die Union, gut, das war ja irgendwie klar, warum die Union einen frühen Wahltermin haben wollte, weil sie sozusagen sich die Umfragen angucken und natürlich irgendwie auch wissen, dass Merz jemand ist, der, wenn er von dem, was seine Berater ihm aufgeschrieben haben, mal in freier Rede weggeht, da wird es so ein bisschen unübersichtlich gelegentlich. Und das ist kein Vorteil für die Union. Umso länger der Wahlkampf dauert, umso größer ist die Möglichkeit, die Chance, dass Merz irgendwie im Grunde mal wieder total daneben greift. Und von daher wollen die einen kurzen Wahlkampf, ist doch klar.
Ich habe gestern mit einem Abgeordneten aus Sachsen gesprochen. Der hat gesagt, also für die Demokratie ist es generell ein Problem, weil in Sachsen sind zum Wahltag Ferien. Und viele Abgeordnete
auch. Saarland auch.
Ja. Und so Parteien, die vom Ehrenamt leben, und viele Menschen engagieren sich ja dann ehrenamtlich für eine Partei, die wenigstens sind ja Berufspolitikerin, die sind dann eben im Urlaub. Und dann ist die Frage, wer macht denn jetzt noch die letzten Plakate, wer macht die Stände und so weiter. Er sagte, das ist generell nicht gut, ein Winterwahlkampf, weil also man kann sich zwar rüsten mit Handschuhen, mit warmem Tee und so weiter, aber die Wahlbeteiligung ist generell niedriger und wie gesagt, die Zahl der Ehrenamtlichen geringer. Mhm.
Hinzu kommt ja in den drei ostdeutschen Ländern, die kürzlich erst gewählt wurden, dass die echt auch alle total müde sind. Ja. Ne? Aber gut, das ist halt so, manchmal kommen Bundestagswahlen halt zu einem anderen Zeitpunkt. Was ich noch sagen wollte, ist, dass es auch für die Kandidaten, die vor Ort aufgestellt werden, nicht ganz so einfach ist. Also weil das jetzt natürlich auch, es sind viele noch nicht aufgestellt, das muss jetzt zum Teil so hauruckmäßig gehen. Und die Gefahr ist natürlich schon, dass sich die durchsetzen, die sowieso schon immer da waren, was tendenziell zum Nachteil von Frauen gehen könnte. Also das muss man irgendwie im Nachhinein mal schauen, ob das wirklich so kommt. Aber die Bedenken gibt es auch.
Das meinst du quer durch, so eigentlich durch alle Parteien in diesem Fall, oder?
Na, ich meine, es ist sind natürlich manche Parteien stärker von betroffen, die Union zum Beispiel.
Hm. Ich denke ja, dass Frauen generell die Verliererin dieser Wahl sein werden. Erstens, weil sie tendenziell schwächer im Parlament vertreten sein werden, weil die Parteien, die jetzt gute Umfragewerte haben, auch viel stärker von Männern dominiert sind. Und ja, weil, wie gesagt, bei der Kandidatenaufstellung, wenn die Listen nicht quotiert sind, und das ist ja bei der Union so, da setzen sich ja die Besten durch und geht es ja nicht nach Quote.
War jetzt ironisch gemeint. Wieder ein dieser schönen Fehltritte von Friedrich Merz, der irgendwie ja gegen die Parität im Kabinett ist, weil sich...
Wir werden ein deutlich vermännlichtes Parlament am Ende haben.
Ihr Lieben, das war's für heute. Ich danke euch herzlich für die Diskussion. Unsere erste am runden Holztisch. Es ist eine wahre Freude. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch deshalb so lebendig war und ich ganz wenig Fragen stellen musste, weil dieser Tisch was ausstrahlt,
was uns alle inspiriert.
Danke euch fürs Dabeisein. Wir werden das Thema natürlich weiter diskutieren, womöglich in der kommenden Woche über die Grünen, wenn nicht was anderes dazwischen kommt. Wir danken Janset Itzpiner für die Redaktion und Daniel Frum für die Produktion. Wenn ihr uns Geld geben wollt, wie immer der Aufruf, guckt auf taz.de, auf Taz zahle ich, unser freiwilliges Bezahlprogramm. Die Taz hat keine Paywall, aber wir brauchen trotzdem Geld. Teilt uns gerne auf sozialen Medien und schreibt uns auch gerne auf bundestalk@taz.de. Ihr habt es heute gesehen, es werden alle Mails gelesen, nicht immer alle beantwortet und vielleicht auch nicht immer alle in den nächsten Podcast mit reingenommen, aber wir freuen uns immer sehr drüber. Freuen euch, Antworten zu kriegen. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.